Deutschlandfunk, Andruck.
Der verheerende Hurrikan in Haiti. Die Anschläge vom 11. September 2001. Koloniale Gewalt im 17. Jahrhundert in Manila. Diese Bedrohungen sind unter zahlreichen anderen in einem Sammelband aufgeführt. Krisen anders denken, das ist der Buchtitel und entsprechend die Klammer. Die Aufsätze sind durch ein großes, globalgeschichtlich angelegtes Forschungsprojekt entstanden. Die WissenschaftlerInnen schauen angesichts aktueller Krisen auf die Vergangenheit und fragen, was wir aus früheren Bedrohungen lernen können. Welche Muster und welche Strategien gibt es? Also eine zielgerichtete Forschungsreise in unsere Vergangenheit. Die WissenschaftlerInnen schauen dabei auch sehr auf die Dynamik, die entsteht, sobald Krisen als Bedrohung wahrgenommen werden. Also, was passiert medial, politisch, wie wird diese Bedrohung vielleicht sogar noch verschärft? Meine Kollegin Andrea Gerg hat mit den beiden Herausgebern, den Historikern Ewald Frieh und Mischa Meyer, gesprochen und sie nach einem Beispiel für eine solche Krisendynamik gefragt.
Wenn wir an die Corona-Pandemie denken, dann kann man im Nachhinein sehen, wie langsam sich dieses Problem auf Europa und auf Deutschland zubewegt. Aber ein wirkliches Problem, eine wirkliche Bedrohung, die gefühlt wird, die die Zeitungen beherrscht, ist es in dem Moment, in dem die Leichenwagen aus Italien, diese Fotos sichtbar sind, in dem Angela Merkel vor die Presse tritt und in dem dann überall darüber berichtet wird und alles andere in den Hintergrund tritt. Die Bedrohung ist auf einmal da, wenn Alarm geschlagen wird und wenn Menschen diesem Alarm glauben. Und dann wird aus einer allmählichen Entwicklung in der gefühlten Wirklichkeit, in der diskutierten Wirklichkeit ein Sprung. Und das ist das, was uns interessiert.
Was ich immer besonders interessant und eindrucksvoll fand, war auch das Ende der Corona-Pandemie, die ja im Grunde so langsam abebbte. Die Maßnahmen wurden langsam zurückgefahren. Man hat sich immer weniger damit beschäftigt. Und dann marschierte Russland in die Ukraine ein. Und plötzlich war Corona komplett aus den Medien und aus allem verschwunden. Dann ging es nur noch um die Ukraine. Da kann man es auch noch mal deutlich sehen.
Und ich fand auch interessant, dass Sie ja zeigen, dass aber dann auch in dem Moment, wo der Alarm losgeht, also die Bedrohung quasi erkannt und benannt wird, auch sowas wie Identität oder gerade beim Fall von Corona muss man ja sagen, eigentlich Identitäten gestiftet werden. Also hat die Bedrohung löst ja auch was aus in der Gesellschaft.
Das ist eigentlich etwas, was ganz zentral ist für unsere Untersuchung. In einer bedrohten Ordnung kommt es, während Akteure versuchen, damit jetzt fertig zu werden, die Bedrohung zu beseitigen oder ihrer Herr zu werden, eben zu einem sehr starken Nachdenken darüber, wo man eigentlich steht, wer zu einem gehört, wohin man selbst gehört und wer die anderen sind. Das heißt, es kommt zu Polarisierungen. Man kann nicht mehr neutral bleiben, es erfolgen verschärfte Gruppenbildungen, Parteiungen und in diesem Kontext bilden sich dann eben Identitäten aus oder werden nachgeschärft, werden zugespitzt.
Und dann entwickeln sich, heißt bei Ihnen, auch sogenannte Bedrohungskulturen. Sind das Bewältigungsstrategien?
Man kann das als eine Bewältigungsstrategie fassen, aber dann eben langfristig. Wir hatten in der ersten Förderphase unseres Projektes ein Teilprojekt, in dem das sehr schön aufgearbeitet worden ist. Da ging es um Lawinen in Österreich. Die Betroffenen kannten das Phänomen, sind aber dann trotzdem immer wieder kalt erwischt worden. Aber sie haben dann doch einen Weg gefunden, mit diesem Phänomen zu leben und es immer stärker in ihren Alltag und ihre Lebensweise einzubauen. Das heißt, die Lawine gehört letztlich dazu. Die Katastrophe kommt nicht von außen, sondern sie ist Teil des Alltags und Teil der Lebenswelt.
Und das Buch, muss man sagen, ist ja wirklich wahnsinnig vielschichtig. Also das fängt mit der Justinianischen Pest in Konstantinopel an. Dann geht es wenige Kapitel später um die Kölner Silvesternacht. Es geht um 9/11, um Lawinen, die Sie gerade genannt haben, oder auch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Wie ist diese Mischung entstanden? Rufen Sie dann so einmal in den Forschungsbereich rein und dann liefern alle zu? Oder wie kommt sowas zustande?
Die Grundthese, die dahinter steckt, ist, dass alle Menschen bedrohbar sind und dass man deswegen Bedrohungen in allen Gesellschaften finden kann. Und das ermöglicht uns, mit verschiedenen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus verschiedenen Fächern zusammenzuarbeiten. Und die können Angebote machen, was würden wir in dem Zusammenhang gerne untersuchen? Und dann muss es aber auch eine Zentrale geben, die diese Vielfalt kanalisiert und überlegt, welche Dinge passen gut zusammen, welche Personen können sich gut ergänzen, welche theoretischen Zugänge können voneinander lernen. Und dann wird diese Vielfalt einigermaßen gebündelt. Aber mit diesem Buch war ja unser Ziel auch, eben diese Vielfalt an Ansätzen, auch an Sprecherinnen und Sprechern zu zeigen, weil so ein Sonderforschungsbereich für eine Universität auch eine Möglichkeit ist, eine Zeit lang richtig gute Leute in einer Universität zu versammeln, die voneinander lernen können. Das ist eigentlich ein generöses Format, was international nicht so viele Vergleichsorganisationen hat.
Und ich habe mich auch gefragt, ob nicht dieses Interdisziplinäre auch eigentlich das Einzige noch ist, wie man der Komplexität dieser Bedrohungen, von denen Sie erzählen, auch überhaupt Herr werden kann.
Ja, mit Sicherheit. Also wir als Historiker haben natürlich einen ganz bestimmten Blick auf die Dinge, der einfach resultiert aus der Art und Weise, wie wir als Historiker ausgebildet worden sind. Wir haben in den 12 Jahren sehr, sehr viel gelernt durch die Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Fächern. Und natürlich, wir haben zum Beispiel einen Beitrag in dem Buch aus einer ethnologischen Perspektive. Wir haben Kulturwissenschaftler dabei, wir haben Literaturwissenschaftler. Das sind natürlich alles Perspektiven, die wir als Historiker gar nicht liefern können.
Gibt es denn sowas, was diese Krisen durch die Jahrhunderte verbindet? Gibt es da tatsächlich Ähnlichkeiten?
Wir glauben, zeigen zu können, dass es Ähnlichkeiten gibt, wenn wir auf den Verlauf gucken. Wir hatten eben schon kurz darüber gesprochen, dass jemand Alarm schlagen muss und der Alarm muss geglaubt werden. Wir glauben, zeigen zu können, dass daraus Bewältigungsstrategien resultieren, die in der Regel scheitern, weil der Alarm schnell kommt und keine grundlegende Analyse des Problems erfolgen kann. Und dann gibt es so eine Art Ping-Pong-Spiel zwischen immer neuen Bewältigungsstrategien, die nicht funktionieren, und immer neuen Alarmierungen, die den Gegenstand leicht verändern. Dann sehen wir, dass mobilisiert wird, Menschen und Material, um die Krise zu bewältigen. Und diese Mobilisierungsstrategien ähneln sich. Und wir sehen, dass Gesellschaften darüber nachdenken, wer sind wir eigentlich im Angesicht der Bedrohung, und dass dieses sich selbst verstehen eine ruckartige Veränderung im Selbstverständnis von Gesellschaften auslösen kann. Ich erinnere mich gerade an, dass wir einen Beitrag im Buch haben über AIDS, zweite Hälfte der 80er Jahre. Und wenn man sich da die Streitereien zwischen Rita Süssmuth auf der einen Seite und den CSU-Leuten auf der anderen Seite anguckt, dann sieht man, dass da unterschiedliche Gesellschaftsverhältnisse verhandelt werden, und zwar unter hohem Druck, und dass daraus ein gewandeltes Verhalten einer Gesellschaft zu Sexualität, zu sexueller Vielfalt resultiert. Und insofern sehen wir in ganz verschiedenen Gesellschaften ähnliche strukturelle Ablaufphänomene, sagen wir mal. Das erlaubt uns nicht zu sagen, wenn die nächste Bedrohung kommt, wird sie folgendermaßen ausgehen. Aber es erlaubt uns zu sagen, wenn die nächste Bedrohung kommt, achtet möglicherweise auf diese und jene Dinge und richtet euch darauf ein, dass die passieren werden.
Ewald Frieh und Misha Meyer, Herausgeber des Bandes Krisen anders denken. Wie Menschen mit Bedrohungen umgegangen sind und was wir daraus lernen können. Im Propyläen Verlag erschienen, 549 Seiten, 32 €. Das Gespräch führte Andrea Gerg.